Ja, vielen Dank für die freundliche Einladung. Man kommt natürlich immer sehr gern hierher. Das fördert auch ein bisschen den Narzissmus. Aber wenn Sie mit meinen Ausführungen nicht zufrieden sind, werde ich danach natürlich narzisstisch gekränkt sein. Ja, ich darf also zu diesem Thema Narzissmus sprechen. Das ist ein sehr schönes Thema, finde ich, weil es sehr übergreifend ist, vom persönlichen Persönlichkeitsbild über das Gesellschaftliche, über das Medizinische sozusagen hinausgehend und auch natürlich von einer gewissen politischen Relevanz. Dieses Bild hier habe ich nur deswegen gemacht, damit Sie mir versprechen, während des ganzen Vortrages nicht an den amerikanischen Präsidenten zu denken, weil das darf man nicht, das ist ja verboten nach der Waterhouse-Regel, dass man Ferndiagnosen trifft. Aber ich fürchte, es wird halt manchmal ein bisschen unvermeidlich sein. Ja.
Nur fürs Bild habe ich das Licht ausgeschaltet.
Ja. Nun, wir leben heute im Zeitalter des Narzissmus, das sagt man so leicht, aber ich denke, da ist tatsächlich etwas dran. Wenn wir uns überlegen, dass der Narzissmus ursprünglich eine Sünde und ein Makel war, es war sogar, denke ich mir, die erste Sünde, ich bin kein Theologe, Melanie Wolfers möge mich korrigieren, aber die erste Sünde war, glaube ich, nicht die im Paradies, sondern das war eben diese narzisstische Position, die der Erzengel Luzifer eingenommen hat, er wollte Gott gleich sein. Das war also das eigentliche Verbrechen, das er begangen hat, also sich hineinbegeben in eine von allen bewunderten, angebetene Position. Und über Jahrhunderte hinweg war der Narzissmus deswegen letztlich also nur den Reichen, den Schönen und den Mächtigen vorbehalten, die natürlich auch entsprechend gepflegt haben, also für sich nach allen Regeln der Kunst in Anspruch genommen haben. Es war maximal ein Thema für Kulturschaffende, man hat gar nicht gewusst, was Narzissmus so ist. Man hat ihn oft verwechselt mit Nationalismus, also Onyei geschrieben und ähnliches. Und ab dem 19. Jahrhundert ist es dann ausgehend hier von Wien zu einer psychischen Störung erklärt worden. Sigmund Freud hat ja diese berühmte Vorlesung im Jahr 1909 gehalten und dann 1914 veröffentlicht, wo er also zum ersten Mal dieses Bild des in sich selbst verliebten Jünglings genommen hat, als Symbol letztlich für eine Persönlichkeitshaltung beziehungsweise auch für eine Störung, die eben damit zu tun hat, dass man sich von sich selbst zu wenig lösen kann. Und das hat dann in weiterer Folge die Psychotherapeuten in vielfacher Weise beflügelt. Und ich denke mir, er hat hier auch vorexerziert, wie in diesen alten Mythen und Geschichten, auch in heiligen Schriften natürlich unendlich viele psychologische Weisheiten enthalten sind, verdichtet und in Rätselform und die man dann aber übertragen kann auf das breite Feld der menschlichen Seele. Im Jahr 1979 hat Christopher Lasch, schon ein amerikanischer Kulturphilosoph, das Zeitalter des Narzissmus ausgerufen. Also das ist jetzt nicht ganz neu, dieses Schlagwort, das wir verwenden, aber das war damals eher ein sehr depressiver Narzissmus, so diese Verlassenheit, diese Leere, dieses Leben in der selbstgewählten Einsamkeit war das, was ihm vor den Augen geschwebt ist und was er als Bild rüberbringen wollte. Etwa um das Jahr 2000 herum, also mit der digitalen Revolution, ist dann der Narzissmus tatsächlich demokratisiert worden. Also aus dieser Haltung heraus, nur für wenige vorbehalten oder gar eine psychische Störung zu sein, ist er plötzlich zu einem Allgemeingut geworden und ich glaube auch zu einer gesellschaftlichen Haltung, zu einem gesellschaftlichen Ideal. Das hat natürlich damit zu tun, dass wir generell viel Grund haben, narzisstisch zu sein. Wir fahren durch die Lüfte, wir sterben nicht mehr im Kindsbett, wir haben nicht mehr mit 30-jährigen Kriegen und Seuchen zu kämpfen. Und der Mensch holt die ganze Welt zu sich herein und ist Herr und Frau des großen Netzes, manchmal auch Gefangene natürlich. Und das alles gibt uns das Recht, dass wir ein hohes Selbstwertgefühl haben. Und das wäre im Prinzip nichts Schlechtes. Narzissmus ist nicht von sich aus etwas Negatives. Allein die Dosis macht das Gift. Das ist der entscheidende Punkt. Und es gibt verschiedene Hinweise, dass der Narzissmus heute etwas zu viel des Guten geworden ist. Ohne Narzissmus würden wir alle unter Minderwertigkeitskomplexen leiden und unter Selbstwertzweifeln. Wenn wir zu viel davon haben, ist das verbunden mit einer gewissen sozialen Kälte. Es ist verbunden mit einer Isoliertheit letztlich, in die man man sich hinein begibt und immer mit einem Zustand, der auch in Einsamkeit endet. Aber ich glaube, es ist nicht übertrieben, dass der Idealismus heute ein gesellschaftliches Ideal ist. Das wird teilweise durch wissenschaftliche Untersuchungen belegt, dass die Narzissmusparameter also zugenommen haben, nach allem, was man darüber weiß, aber auch durch viele, viele andere Entwicklungen. Denken Sie an unseren Umgang mit der Umwelt, der ja auch ein narzisstischer ist, dass wir eben für uns rausholen wollen, was die Natur so hergibt, aber nicht an die Zukunft denken. Denken Sie an die Bankenkrisen, wo man ja auch narzisstische Werte aufgebaut hat, hinter denen nichts gesteckt ist. Denken Sie an die Entwicklung der Kriminalität, die immer ein gesellschaftlicher Indikator ist, dass narzisstische Delikte heute dominieren, Cybermobbing, Familientragödien, erweiterte Morde, auch Terror, Amok haben in der heutigen Form sehr viel mit Narzissmus zu tun. Und denken Sie daran, dass das meist fotografierte Objekt der Welt nicht der Steffel ist nebenan und nicht das Matterhorn und nicht das Taj Mahal, sondern das Ich, weil es ja für die Welt ganz von großer Wichtigkeit ist, dass ich gerade ein Schweinsbraten esse oder dergleichen. Und das muss man allen verkünden und sich entsprechend darstellen. Also er ist heute zu einem gewissen gesellschaftlichen Ideal geworden. Und um doch noch einmal auf Donald Trump zu kommen, ich weiß nicht, ob er Narzisst ist oder nicht, aber ich weiß sehr wohl, dass er ein narzisstisches Verhalten zelebriert, meines Erachtens auch sehr bewusst. Und für mich ist es nicht verwunderlich, dass man ihn gewählt hat, obwohl er so narzisstisch sich aufführt, sondern deswegen hat man ihn gewählt, weil er natürlich unter anderen Gründen auch, aber deswegen, weil er für viele Menschen das darstellt, was sie für sich selbst auch gerne hätten, über alles sich hinwegzusetzen. Seine eigene Meinung ist die eigene, einzig richtige, sich um nichts zu kümmern und sich selbst in hoher Weise zu idealisieren und sich an den Feinden ganz entsprechend zu rächen. Nun, wenn wir uns fragen, was ist jetzt dieser Narzissmus eigentlich, dann finden wir dafür viele, viele Definitionen. Unter anderem sogar in der Bibel der Psychiatrie, das ist das DSM, das Diagnostisch-Statistische Manual, das erscheint alle 30 bis 40 Jahre einmal neu. Und das ist alles und jedes vermerkt, jeder Huster, es sind 37,4% von uns irgendwie psychisch gestört, wenn man dem glauben würde. Ich tue es nicht, wie Sie aus meinen Ausführungen ja merken, aber etwas war ja lustig. Wie man also dieses Werk neu verfasst hat, es gibt so 120 auserwählte Gralsritterinnen und Gralsritter, die bestimmen, was gesund und krank und abnorm und gestört ist. Und da haben sie sich bei zwei Störungen nicht einigen können, sie aufzunehmen in dieses inflationäre Cluster. Eine davon war das am meisten verwendete Krankheitsbild heute, das Burnout, also das, was man unter Burnout versteht, weil man gesagt hat, das ist viel zu unspezifisch, das hat es nicht geschafft. Und das Zweite, worum man lange diskutiert hat, war der Narzissmus. Weil man gesagt hat, die Begründung dieser 120 hat gelautet, das ist heute so normal, dass es selbst nach unserer inflationären Einteilung nicht einmal mehr eine Störung ist. Natürlich könnte man hier auch eine psychoanalytische Interpretation bilden, dass vielleicht diese 120 nicht in ihrem eigenen Buch lesen wollten, worin sie sich selbst erkennen könnten, aber das ist Spekulation. Die Süddeutsche Zeitung hat auf jeden Fall eine wunderbare Headline gefunden im Zusammenhang mit diesem Konflikt. Sie hat nämlich geschrieben, ultimative Kränkung für Narzissten, Doppelpunkt, es gibt sie gar nicht. Nun wollen wir uns also nicht mit dem weiter aufhalten. Ich glaube, wenn wir das Wesen des Narzissmus jetzt auf Deutsch beschreiben wollen, dann sind es fünf große E, die sein Wesen ausmachen. Sie wissen, wenn man etwas rüberbringen will, dann muss man immer die drei großen A und die drei großen B und die drei großen A, B, C, also die fünf E letztlich namhaft machen. Aber ich meine, dass hier das Wesen des Narzissmus tatsächlich erfasst ist. Narzissmus ist maximale Egozentrik. Ich am allerichsten. Die Ego-AG ist das Allerwichtigste. Was ich denke, urteile, mache, ist einfach grandios. Alles hat mir zu dienen, sich mir unterzuordnen, mir anzuschließen. Also die maximale Zentrierung auf das eigene, auf die eigene Person. Dann ist Narzissmus gekennzeichnet durch Eigensucht. Sie werden hier jetzt nicht Eigenliebe finden, wie er fälschlicherweise immer übersetzt wird. Der Narzisst ist nämlich meines Erachtens zu wirklicher Emotionalität, Liebe gar nicht fähig. Es ist vielmehr ein süchtiges Verhalten. Seine Droge heißt nicht Heroin oder Kokain, sondern sie heißt Bewunderung, Anerkennung, Ehrerbietung. Und davon kann er nie genug bekommen. Wie ein Süchtiger, für den es ja auch kein Aufhören und kein Genugkriegen gibt, der immer mehr bleibt und trotzdem unbefriedigt ist, weil es ja nicht eine echte Emotion ist, die einem die Droge gibt, sondern ein rauschhafter Zustand. Und wie diese Bewunderung, die häufig aus Bewunderungspflicht heraus sozusagen resultiert, ja auch nicht wirkliche Befriedigung zu vermitteln mag. Der Narzisst hat eine Achillesferse, das wird meistens übersehen, ist aber, denke ich mir, ein Hauptkennzeichen, das ist die Empfindlichkeit. Der Narzisst ist im Gegensatz zum Charismatiker extrem empfindlich. Denken Sie jetzt doch einmal ganz kurz noch einmal an Donald Trump oder an den türkischen Staatspräsidenten, die sind nicht souverän. Deutsche Kanzlerin, da kann man sagen, was man will. Ich sage auch keine politische Äußerung, aber kränkbar scheint mir die Frau nicht zu sein. Die beiden Vorgenannten hingegen, naja, was die anrichten mit den Kritikern und mit den Andersmeinenden und mit denen, die sie karikieren, die 34 Klagen bekommen, das beweist also diese extreme Empfindlichkeit, die der Narzisst sozusagen hat. Ein Charismatiker hingegen, der lässt auch andere Götter neben sich gelten und der empfindet nicht eine andere Meinung als Majestätsbeleidigung und ist durchaus so souverän, dass er auch Kritik, konstruktive Kritik sozusagen erträgt. Der Narzisst hat wenig Empathievermögen, er kann sich nicht gut in andere positiv hineinfühlen. Das macht ihn besonders unangenehm und gefährlich macht ihn, dass er letztlich seinen Selbstwert kreiert aus der Entwertung, das fünfte E, anderer Menschen. Das heißt, er funktioniert nach der Psychologie des einäugigen Königs, der ja auch nur dann der King bleibt, wenn er lauter Blinde um sich hat. Weil er selbst sozusagen einen Mangel hat, braucht er Menschen, die noch schlechter dran sind. Und der Narzisst, der im Prinzip ein Komplexhaufen ist und drum die Fassade braucht, braucht natürlich auch Menschen um sich, die also in seinen Augen noch weniger wert sind. Und das ist natürlich extrem unangenehm. Wer lässt sich schon gern da niedermachen? Wer lässt sich schon von einem fließend zynisch sprechenden und akzentfrei sarkastisch agierenden Menschen da niedermachen? Das wird dem Narzissten später zum Verhängnis. Nun, diese ganze Beschreibung der Persönlichkeit, die geht zurück auf diese Geschichte, auf diesen Mythos des schönen Jünglings Narziss, die Sie wahrscheinlich kennen, die ich aber doch kurz erwähnen will, was der wesentliche Bedeutungsgehalt dieser uralten Geschichte, in der die Weisheit, die psychologische Weisheit von vielen Generationen verdichtet vorhanden ist. Und zwar, er war also das Kind einer Nymphe, das ist der damalige Ausdruck für ein Model, würde man heute sagen, und eines Flussgottes, heute heißt das, glaube ich, der Energieunternehmer oder CEO oder dergleichen, und wird also gezeugt in einem, heute sagt man dazu, einen One-Night-Stand, also der Flussgott drängt die Nymphe in eine Bucht, tut ihr Gewalt an und fließt weiter, also lässt sie sitzen. Es ist Alleinerzieherin und was macht eine besorgte Mutter? Sie geht natürlich ins Genlabor und fragt zum Arzt, was wird dieses Kind für Krankheiten bekommen? Und das ist ein schrecklicher Gedanke, wie die Angela Jolie, wenn man dann erfährt, mit 85,3% haben sie Übereinstimmung mit Frauen, die später Brustkrebs bekommen und ähnliches. Also das hat sie gemacht und der Spruch, das war natürlich damals kein Genlabor, sondern ein Seher, Teresias. Und in der griechischen Mythologie sind immer die Seher blind, um zum Ausdruck zu bringen, dass die Sehenden, also die Seher sind blind, um zu sagen, die Blinden sind ja eigentlich Sehenden und wir Sehende sind im Prinzip blind. Und der Spruch lautete, ja, das Kind wird glücklich werden und jetzt kommt der entscheidende Satz, wenn es sich nicht selbst kennenlernt, also wenn es nicht weiß, welche Genmuster und welche Wahrscheinlichkeiten für Erkrankungen es hat. Nun, die Mutter kann damit nichts anfangen. Der Jüngling wächst heran, er ist betörend schön, er wird von der ganzen Welt bewundert, er ist aber beziehungsunfähig, er ist, heute würde man wahrscheinlich dazu sagen, ein Autist. Und es schafft es lediglich eine einzige Nymphe wiederum, zu ihm irgendwann einen Draht zu bekommen. Das ist die Echo. Und die Echo, die macht ja nichts, die hat ja keine eigene Meinung. Die muss nur nachplappern. Das war ideal für den Narzissten. Jemand, der ihm alles nur ja, 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 sozusagen ja sagt, nachsagt. Allerdings, sie verliebt sich in ihn und er soll gesagt haben, sie verzeihen den Kraftausdruck, aber so steht es bei Herodot, lieber verrecken als mich verlieben. Daraufhin verfällt sie in Liebeskummer, sie wird dünner, 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 magert ab, verflüchtigt sich in die Wälder und lebt jetzt als schallendem Hochgebirge weiter, wie sie sich bei der nächsten Wanderung erzeugen können. Jetzt habe ich Ihnen also auch noch eine streng naturwissenschaftliche Erklärung über die Entstehung des Echo gegeben. Nun, der Narzisst geht also allein weiter seinen Vergnügungen nach der Jagd, heute wahrscheinlich Golf spielen, und eines Tages ist er also erschöpft, verschwitzt, übermüdet, will Wasser trinken. Und jetzt, wie er ins Wasser blickt, lernt er plötzlich ein Gefühl kennen, das ihm fremd war. Er ist verliebt in sich selbst. Er kann sich nicht mehr lösen. Es geschieht mit ihm etwas, was unbegreiflich ist im Prinzip. Und er entwickelt darauf eine Süchtigkeit. Mir scheint, das ist sehr schön zum Ausdruck gebracht, dieses Gefühl, das der Narzisst gehabt haben muss, bei Steve Jobs, dem Gründer der iPhones und all diese Dinge. Das war, denke ich mir, schon auch ein schwer narzisstischer Mensch, wenn man seine Biografie ernst nimmt. Und wie er gestorben ist, da hat in dem Nachruf ein Satz, der hat mir besonders gut gefallen. Da hat es geheißen, er hat in uns Bedürfnisse erweckt, für denen wir vorher gar nicht gewusst haben, dass es sie gibt. Das ist doch ein herrlicher Satz. Wer von euch hätte vor 30 Jahren gewusst, dass er nur schnell die E-Mails checken muss und noch einen kurzen Moment zwischendurch ins Internet gehen oder dergleichen. Bedürfnisse, für denen wir nicht gewusst haben, dass es sie gibt, so ist es einem Narzisst gegangen, als er letztlich sich selbst sieht. Der Mythos endet dann auf verschiedene Weisen. Ich komme dann noch ganz kurz drauf. Die gängigste ist die, dass er sich immer mehr in sich hineinlässt und sich geradezu aufsaugt, auffrisst und dann ins Wasser stürzt und ertrinkt. Also am Schluss des Narzissmythos steht immer der Absturz. Nun, die psychologischen Weisheiten, die man daraus beziehen kann, das ist eben über Sigmund Freud im Wesentlichen geschehen, durch diese vorher schon zitierten Arbeiten. Auch spätere Analytiker haben sich damit beschäftigt. Am wichtigsten davon die Überlegungen von Kohut, der eben gemeint hat, das vorrangige Symptom, das tiefste Symptom des Narzissten ist immer der Neid. Das vergisst man. Er pflegt sich selbst in so einer grandiosen, süchtigen Weise, weil er andere beneidet, in einer destruktiven Weise. Und drum muss er die anderen auch niedermachen. Also nicht mit konstruktivem Neid, ich möchte gleich gut sein wie der, sondern den müssen wir runterholen, weil ich das nicht ertrage, dass jemand besser ist. Auch die narzisstische Wut, die in der Kriminologie eine besonders große Rolle spielt bei Beziehungsdelikten, ist von Kohut treffend beschrieben worden. Und Erich Fromm, der hat eben gemeint, zusammenfassend, es gibt den Narzissmus des Einzelnen in Machtausübung, in Mobbing, in Verachtung, in Sadismus. Aber es gibt auch den Gruppennarzissmus, in Fanatismus, in Extremismus, Nationalismus, Populismus, Narzissmus als Gegenpol der Liebe. Wie aktuell sind doch diese Aussagen, wenn wir das überlegen, was hier enthalten ist von diesen längst verstorbenen Meistern. Burson, ein weiterer amerikanischer Analytiker, der hat gemeint, die Täuschung, die Manipulationsfähigkeit und die Täuschung ist das, was der Narzisst am allerbesten kann. Wiederum denken Sie nicht an das vorher genannte Vorbild, nämlich weil auch dieser Täuschungssucht sozusagen zugrunde liegt, die Verachtung der Getäuschten, also er verachtet letztlich die Menschen, die ihn wählen. Nun, letztlich hat man auch eine Reihe von medizinischen Erklärungen gefunden. Revolutionär war hier die Entdeckung der Spiegelneuronen, und zwar das sind jene hochentwickelten Hirnzellen, die dafür verantwortlich sind, dass ich fühlen kann, wie du fühlst, also für Sympathie, für Empathie, für Mitleid und für alle diese Dinge sind diese Spiegelneuronen letztlich zuständig. Und da hat man tatsächlich nachgewiesen, dass bei schweren narzisstischen Persönlichkeiten ein eklatanter Mangel an diesen Spiegelneuronen besteht, beziehungsweise dass sie bei diesen gar nicht vorhanden sind und die Empathielosigkeit und so weiter eben darauf beruht, dass sie die entsprechenden Hirn physiologischen Voraussetzungen nicht haben. Dieses berühmte Bild soll Ihnen sagen, dass der Narzisst ein Leid für andere Menschen ist, also verantwortlich für viele, viele psychische Störungen anderer Menschen. Er ist ganz mit sich selbst und der Eigenbewunderung beschäftigt und die in ihn Gefühlsübertragung entgegenbringende Echo verfällt in eine schwere Depression, in eine Anorexie, letztlich in Nihilismus. Und so ist es also tatsächlich, Narzissten verursachen eine ganze Reihe von psychischen Störungen, die zum Tragen kommen in depressiven Zuständen, in Liebeskummer, in psychosomatischen Leiden, in Selbstwertzweifeln, in Minderwertigkeitsgefühlen, aber sich selbstverständlich auch auswirken auf das Beziehungsverhalten, sich auswirken auf die Berufsfähigkeit. Im Beziehungsbereich kann man sagen, dass narzisstische Kränkungen und gekränkt, also das narzisstische Gekränktsein, glaube ich, bei sehr vielen der Tragödien in den Partnerschaften die Hauptursache sind. Wie ich vor ein paar Jahren ein Buch geschrieben habe zu Narzissmus, habe ich nachher viele Rückmeldungen bekommen und nach 2 Jahren habe ich mir überlegt, die einmal zu sortieren. Wer schreibt denn hier ca. 5000, hauptsächlich Mails? Und das hat sich folgendermaßen dann aufgesplittet. Ungefähr 70% waren Frauen, die geschrieben haben, sie beschreiben in ihrem Buch genau meinen Mann, meinen Partner, meinen Freund, 70%. 25% waren aus der Berufswelt, genau mein Vorgesetzter, mein Chef, mein Mitarbeiter, mein Abteilungsleiter. 5% waren Männer, die geschrieben haben, genau meine Frau, meine Freundin, meine Partnerin. Das haben wir eh schon 100%, aber immerhin eine hat geschrieben, genau ich. Also insofern ist das Buch, wenn es ein Ratgeber sein sollte und das Selbsterkenntnis dienen, vollkommen daneben gegangen. Nun, Narzissmus ist also auch verantwortlich für eine Reihe von narzisstischen Delikten. Auch das Böse wandelt sein Gesicht. Cybermobbing ist so etwas ganz Typisches. Das ist natürlich für einen Narzissten eine ideale Spielwiese. Er kann sich verstecken hinter einem grandiosen Nickname und muss seine Feigheit und seine gehemmte Aggression, die er sonst nicht zum Ausdruck bringt, sozusagen nicht manifestieren und kann seine ganze Bosheit hinter einer schönen Fassade sozusagen herauslassen. Und damit hat man natürlich schon viele Menschen in den Tod und den Suizid getrieben. Dann denke ich, dass eines der ganz erschreckenden Delikte ist der erweiterte Mord. Also nicht der erweiterte Selbstmord, wo eine depressive Mutter das Liebste, was sie hat, mit in den Tod nimmt, sondern es kommt zu einem Rosenkrieg, am Ende gibt es einen Verlierer, meistens der Mann, das erträgt er nicht, Männer neigen dann immer zu Primitivlösungen, zu raschen Lösungen in seiner narzisstischen Gekränktheit und sagt, einmal werde ich noch Recht haben, einmal werde ich nicht sein, einmal habe ich noch eine todsichere Lösung und dann lesen wir in der Zeitung, leider immer häufiger, das nimmt also maßlos zu, dass eben jemand die Kinder, die Frauen letztlich sich selbst getötet hat. Ich weiß auch nicht, wie man dem entgegentreten kann, das ist ein tabuisiertes, aber ein reales Thema. Als ich noch jung war, musste man, wenn man heiraten wollte, einen Ehevorbereitungskurs machen. Heute würde ich empfehlen, dass man gleich einen Scheidungsvorbereitungskurs mit assoziiert, weil die Trefferwahrscheinlichkeit liegt ja über 40% und dann soll es wenigstens ohne narzisstischen Mord und Totschlag und so weiter ausgehen. Auch die modernen Amokläufe und der moderne Terror hat ganz eindeutig das Gesicht des Narzissmus. Nämlich es geschehen diese Taten aus Gekränktheit heraus, aus narzisstischer Gekränktheit, aus diesem Größengefühl des Narzissten heraus, wenn man sich darstellen kann, wie die Schulamokläufer im Internet der ganzen Welt verkünden, wie man gekränkt und beleidigt worden ist und wie man sich jetzt auf grauenhafte Weise atmen wird. Und natürlich ist das ein narzisstisches Hochgefühl, wenn das Netz vor ein paar Minuten den Atem anhält und auf eine Person und deren Botschaft und deren Aktion sozusagen hinblickt. Und besonders zum Tragen kommt das natürlich in den School-Shootings, wo man ja weiß, dass die Täter in der Regel aus guten familiären Verhältnissen kommen, nach außen hin eine narzisstische Maske aufziehen, das Pokerface, und wir uns für dieser Maske der Coolness täuschen lassen, weil dahinter sind extremst narzisstisch kränkbare, extrem empfindliche, liebesbedürftige Wesen. Nun gibt es eine ganze Reihe von Narzissten. Narzisst ist nicht gleich Narzisst. Der Grandiose, der ist, denke ich, mir am leichtesten zu diagnostizieren. Das ist also der, wenn er in den Raum kommt, nimmt er diesen ganz für sich ein. Alle Blicke richten sich auf ihn und was er sagt, ist einfach bewundernswert. Das ist nicht sehr schwierig. Wesentlich problematischer sind die chronisch beleidigten Narzissten. Also ich weiß nicht, ob Sie das auch kennen, aber es gibt Menschen in unserer Umgebung, die ziehen immer irgendwo so diese Maske des Tiefgekränkten, des Tiefbeleidigten auf und geben einem sofort diese Aura, ich habe irgendwas falsch gemacht, ich habe irgendwas getan, weiß zwar nicht genau was, aber irgendwie bin ich schon schuldig und ähnliches. Höchst unangenehme Zeitgenossen. Dann gibt es die demütigen Narzissten, die sozusagen in der Demütigkeit einzigartig sein wollen. Ich traue mir jetzt als guter Christenmensch das kaum zu sagen, aber die Forscher sagen, also der Franz von Assisi, unser Franz von Assisi, sei so ein demütiger Narzisst gewesen. Ich schließe mich dem nicht an. Und auch die Mutter Teresa, obwohl es da jetzt natürlich nach den neueren Ergebnissen ein bisschen anders ausschaut, hätte das sozusagen verkörpert. Aber wie gesagt, das ist nicht meine Meinung, sondern die mancher Wissenschaftler. Die angepassten Narzissten, die großen Wert legen auf Fachlichkeit, aber wehe, sie werden darin angegriffen, unter Handwerksmeistern und so weiter anzutreffen. Die fanatischen, nur mein Fußballverein ist die Religion der Welt sozusagen, und wenn jemand was dagegen sagt, kommt es zu Hooligan-Aktionen und so weiter. Die parasitären Narzissten, die überall dabei sind, wo es Freibier und einen Happen zum Essen gibt, ohne dass man was bezahlen muss. Nicht, weil sie so gierige Alemannen sind wie ich oder so geizige, sondern weil es eine wahnsinnige Ehre ist für die jeweilige Gesellschaft, wenn sie mit ihrer Anwesenheit sozusagen in diese Niedrigungen hinabsteigen. Da gibt es übrigens eine gute Therapie. Man muss sie einfach fragen, wann man bei ihnen einmal eingeladen wird. Die amorösen Narzissten, die hinter allem und jedem einen Beweis für ihre sexuelle Attraktivität sehen, also wenn Sie einen amorösen Narzissten fragen, wo geht's hier zum Hauptbahnhof, dann wird er todsicher sagen, der wollte mit mir ins Bett gehen oder die, je nachdem. Und es gibt leider auch die malignen Narzissten, das sind diejenigen, die man unter den großen Despoten der Menschheit findet, aber auch unter den sexuellen Serienkillern, unter den Massenverbrechern, die gekennzeichnet sind, natürlich durch ein hohes Maß an Narzissmus, gleichzeitig einer enormen sadistischen Potenz, die in ihnen drinnen steckt, und was sie besonders schwierig und problematisch macht im kriminologischen Sinn, sie sind wahnsinnig paranoid, die Paranoia sozusagen als Ausdruck des Narzissmus, weil sie dadurch natürlich überall einen Feind vermuten, Angst haben, entdeckt zu werden und bei den Taten mit extremer Logistik vorausgehen und in der Regel also lange Zeit nicht erwischt werden. Ich muss Sie hier ein weiteres Mal beunruhigen. Es laufen etwa 140 Serienkiller, nicht identifiziert und nicht erfasst, weltweit frei herum. Ich hoffe, wir in Österreich bleiben davon verschont. Das hat übrigens Otto Kernberg, auch aus Wien stammend, beschrieben und festgestellt, dass bei 98% der Sexualmörder so ein maligner Narzisst vorliegt. Nun, meine Damen und Herren, ich will jetzt aber meine Ausführungen nicht schließen, ohne ganz wenige Gedanken zu sagen, wie man mit Narzissten umgehen könnte, um die eigentliche Sache, wie man seinen Selbstwert wahrt und trotzdem andere Menschen nicht kränkt und niedermacht, wird Ihnen dann nachher Melanie Wolfers also viel fachgerechter sagen. Aber wir müssen uns immer vor Augen halten, letztlich der Narzissmus ist derzeit in, er wird zunehmen, das bin ich überzeugt davon, und wir können gar nicht die Narzissten zur Selbstreflexion bewegen und zur Besserung und zur Umkehr oder sie gar irgendwie wegbringen aus unserer Gesellschaft, narzisstisches Verhalten, sondern sie werden hier sein. Also ich muss damit rechnen, dass ich mit Narzissten leben muss, im Privatleben, im Berufsleben und so weiter. Und wichtig ist also in diesem Zusammenhang zunächst einmal zu fragen, handelt es sich um einen vorübergehenden Narzissmus oder ist es eine narzisstische Persönlichkeit? Wenn es vorübergehend ist, dann sind die Chancen, sagen wir, etwas günstiger. Also Menschen, die beispielsweise Macht gewinnen, werden dann oft sehr narzisstisch, und wenn sie wieder wegkommen von der Macht, dann sind sie wieder geerdet und wieder normal. Oder wenn sie anschließend jetzt, damit der Abend einen praktischen Teil bekommt, 1, 2, 3 Bier trinken gehen, da wird man natürlich auch narzisstisch. Also da hat man plötzlich eine sehr hohe Meinung von sich und hält möglicherweise das ganze Lokal frei und ist also gut drauf und so weiter. Also hat so ein vorübergehender Narzissmus. Oder ich muss gestehen, ich habe auf meine alten Tage hin ein Auto gekauft, das etwas zu PS-stark ist für mich. Aber wenn ich mit dem fahre, bin ich ein schwerer Narzisst. Alle anderen sind untertourig und sollten eigentlich auf die Seite gehen, wenn ich daherkomme. Da wird man manchmal dann also wirksam geheilt durch einen sogenannten Blitzer. Es ist wichtig, den Narzissmus erkennen zu können. Das ist nicht einfach, gerade bei diesen demütigen Formen und so. Der Narzisst verbreitet um sich eine Aura, ich sage es etwas blumig, den Duft des Narzisst. Und dem muss man sich entziehen, man muss sich nicht schuldig fühlen. Und man muss sozusagen auch immer darauf hinweisen, wo sind meine Grenzen, wo wird es übergriffig, wo wird mein Ich verletzt, wo wird die Schmerzensgrenze, die Leidensgrenze sozusagen durch das Verhalten erreicht. Es ist sehr hilfreich, wenn man hinter die Fassade des Narzissten blickt, also wenn der tobende Chef ein hilflos schreiendes Kind zum Beispiel ist, oder wenn der grandiose Narzisst ein Schwächling, ein Komplexhaufen, im Prinzip hinter seiner grandiosen Fassade ist. Man soll den Narzissten mit seinem ursprünglichen Werkzeug, mit dem Spiegel begegnen. Über die Psychologie des Spiegelns zu sprechen, wäre jetzt etwas sehr Reizvolles. Das ist tatsächlich höchst interessant, wie diese mit Silberoxid beschichtete Scheibe, bei der gar keine Technik dahinter ist, was die für eine enorme Macht hat. Frauen verbringen 2,5 Jahre ihres Lebens angeblich statistisch vor dem Spiegel, mit dem sie sprechen, der zum Richter erhoben wird, der manchmal ein Brennspiegel ist, manchmal ein Hohlspiegel, aber auf jeden Fall letztlich nichts tut, als die Wirklichkeit zu reflektieren. Und das ist beim Narzissten natürlich in hohem Maße wirksam. Wenn man ihn fragt, ob von seiner Grandiosität Bild am Sonntag oder die Kronenzeitung schon entsprechend geschrieben hat und ob seine Einzigartigkeiten also wirklich so einmalig sind und solche Dinge. Man soll den Narzissten mit Lob begegnen. Das wird Sie wundern, wenn ich sage, dass ein Lobessüchtiger mit Lob behandelt werden muss. Aber das ist natürlich der einzige Weg, mit dem Sie an einen Narzissten überhaupt herankommen. Ich war Suchttherapeut, und wenn ich einem Junkie, der jeden Tag 3, 4, 5 Gramm Heroin gespritzt hat, gesagt hätte, wir setzen es jetzt auf Null, dann wäre er erstens gar nicht gekommen und zweitens wahrscheinlich hätte er so schwere Entzugserscheinungen gehabt, dass es lebensbedrohlich geworden wäre. Wenn ich ihm aber sage, Sie bekommen jetzt jeden Tag ein bisschen weniger von gutem Heroin sozusagen, dann mache ich einen kunstgerichteten Entzug und dann werde ich eine therapeutische Basis aufbauen können. Und wenn Sie dem Narzissten echtes Lob geben, das tut ihm natürlich gut, eröffnen Sie gleichzeitig eine Brücke, die Sie sonst überhaupt nicht haben. Man soll abstrakt über den Narzissmus diskutieren, weil vielleicht erkennt er dann doch, dass es sich hier um ihn geht. Narzissten sind in der Regel überdurchschnittlich intelligent. Man soll, das habe ich leider vergessen, beim Umgang mit Narzissten nie auf etwas ganz Einfaches vergessen, auf Lachen. Weil nur so hält man Narzissten aus, wenn man deren Gehabe nicht als Bösartigkeit, sondern als Lächerlichkeit oder als Lästigkeit letztlich betrachtet, hat gleichzeitig einen Effekt, dass Lachen sehr befreiend ist, das hat einen kataralischen Effekt, unsere Frustrationen werden abgelacht. Und im Übrigen, der Narzisst fürchtet das Lachen wie der Teufel das Weihwasser, weil er immer die Angst hat, man lacht mich aus. Er fürchtet immer, man könnte ihn selbst auslachen. Haben Sie das Lachen des vorher genannten schon einmal analysiert? Haben Sie den türkischen Staatspräsidenten schon einmal herzlich lachen gesehen? Ich nicht. Am Lachen kann man, denke ich mir, beim Narzissten sehr viel erkennen. Schließlich, wenn alles miteinander nichts nützt, wenn es nicht nur ein vorübergehender Narzisst ist, sondern ein Narzisst durch und durch, bei dem es keine Weiterentwicklung und keine Besserung und keine Reflexion gibt, muss ich Ihnen als Psychotherapeut einen ganz untherapeutischen Rat geben. Gewinnen Sie Abstand, machen Sie einen großen Bogen und kehren sie niemals wieder. Weil es ist vollkommen aussichtslos, dass sie sozusagen sich selbst auch noch zerbrennen. Narzissten werden sie nichts ändern. Meine Damen und Herren, ich habe schon gesagt, der Narzissmythos enthält alles, was es dazu zu sagen gibt. Er hat unterschiedliche Ausgangsformen. Und eine, die mir besonders schön scheint und gut an den Schluss passt, ist folgende. Also die Geschichte geht genau gleich, der Narzisst kommt irgendwie zu Tode. Dann aber geht sie anders weiter. Und zwar, es kommen die Nymphen vom Wald, die sind natürlich tief, tief traurig und sehen also letztlich diesen herrlichen toten Leichnam hier liegen. Und bringen Holz mit und errichten einen Scheiterhaufen, um diesen Leichnam zu verbrennen. Das sehen die Göttinnen im Himmel, die Göttin der Liebe ist natürlich dabei, Artemis, die Göttin der Weisheit und wie bei allen sexuellen Geschichten, die Göttermutter Hera. Und sie schlagen die Hände zusammen und sagen, das darf doch nicht wahr sein. Man kann doch nicht diesen wunderbaren Manneskörper einfach verbrennen und in Asche verwandeln. Und sie machen dann etwas, was Symbol dafür ist, dass man letztlich von dieser äußeren Fassade, die aber tot und ohne Zukunft ist, eine Umwandlung nehmen kann in etwas ganz Emotionales, in etwas Kleines, in etwas Zukunftsweisendes, was aber letztlich am Beginn einer Ära steht. Und sie machen Hokuspokus und aus dem Leichnam des Nazis entsteht etwas ganz Unscheinbares, was jetzt wieder Saison hat, nämlich die... Vielen Dank.